der mich sieht. Das ist die Jahreslosung, die neue, die im kommenden Jahr, ja für das kommende Jahr nicht ausgelost wurde, sondern ausgewählt wurde. Denn die Jahreslosungen werden nicht wie so die üblichen Losungen, die man vielleicht so kennt, die manche auf ihrem Nachtschrank vielleicht haben, die ausgelost werden. Die Jahreslosung wird von einer ökumenischen Gemeinschaft bestimmt. Da berät man zusammen und sucht einen Vers aus. Und das ist dieses Jahr dieser Vers: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers soll uns im kommenden Jahr begleiten, das ja heute Nacht beginnt. Ich denke, die meisten von euch werden den Jahreswechsel erleben und nicht verschlafen. Oder geht manch einer ins Bett vorher? Nein? Ich kenne Leute, die gehen ins Bett und schlafen da hinein. Das gibt es durchaus. Und sagen, das ist auch nichts Besonderes. Ne? Aber man kann natürlich reinfeiern, das ist eine gute Tradition. Und mit so einem Vers ist es natürlich toll, der soll uns begleiten im neuen Jahr, soll also uns so ein Stück die Zukunft weisen, die Zukunft eröffnen. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Aber gleichzeitig spricht dieser Vers auch etwas an aus der Vergangenheit, denn es steckt eine Erfahrung hinter diesem Vers, eine ganz persönliche Erfahrung einer Frau, die in ihrer Situation ja zu einer ganz neuen Gottesbegegnung oder Gotteserkenntnis kommt und die diesen Vers ausspricht: Du bist ein Gott, der mich sieht. Hier seht ihr schon ein Bild, da werden wir vielleicht gleich noch, werdet ihr ein bisschen mehr verstehen vielleicht, wo dieser Vers herkommt. Denn dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, den hat nicht irgendein großer Prophet gesprochen, könnte man ja denken. Also ich musste auch erstmal gucken, wer hat denn diesen Satz überhaupt gesagt? Du bist ein Gott, der mich sieht. Da könnte man denken, naja, vielleicht einer der großen Glaubensväter, ein Prophet, ein Stammvater, der vielleicht seine Erfahrung mit Gott gemacht hat, oder ein König wie König David oder so, der siegreich aus einer Schlacht hervorgegangen ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Nein, dieser Satz, der stammt von einer Frau aus der Bibel, die eigentlich eher so eine Nebenrolle spielt. Also im wahrsten Sinne des Wortes könnte man sagen, das ist eine Frau von der Ersatzbank. Das werden wir gleich noch sehen. Also die ist wortwörtlich eine Frau, die von der Ersatzbank kommt. Und ich finde das total klasse, dass die Losung im kommenden Jahr uns jetzt mal so herausfordert, uns mit dieser Frau von der Ersatzbank zu beschäftigen. Ihr werdet es gleich sehen, dieser Satz nämlich, du bist ein Gott, der mich sieht, stammt von einer Frau namens Hagar. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über Hagar gehört? Sehr wenig, ne? Jetzt haben zwei gestreckt, also die hören wahrscheinlich viele Predigten. Ich selbst habe, glaube ich, noch nie darüber gepredigt, über diese Frau. Es ist sehr spannend, über Hagar mal etwas zu lesen und sich damit zu beschäftigen, mit dieser Frau von der Ersatzbank, muss man sagen. Dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, stammt von Hagar, als sie gerade in einer ausweglosen Situation war und Gott ihr durch einen Engel in der Wüste begegnet ist an einer Quelle. Deshalb seht ihr jetzt auf diesem Bild, das ist tatsächlich diese Darstellung, wo der Engel Hagar begegnet. Da seht ihr diese Hagar, diese Frau mit einem, ja, symbolisch hier mit einem Krug. Sie ist also an der Quelle. Und ihr seht einen Engel, so wie der immer so dargestellt wird, mit zwei Flügeln, so wie ihr sie ja alle schon erlebt und gesehen habt, vermute ich, zumindest auf Bildern, wie man sie sich vorstellt. Und er weist in eine Richtung mit diesem Finger. Nur mal so, wie man mal so Bilder anschauen kann. Er weist mit dem Finger in eine Richtung. Und das werden wir gleich noch sehen, was das zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, ob ihr alle so die Geschichte kennt von Hagar. Hagar war ja wirklich, ja, man kann sagen, die Frau auf der Ersatzbank von Abraham. Abraham, der große Stammvater der, man muss sagen, der drei großen monotheistischen Religionen heutzutage, die sich alle auf Abraham beziehen. Das Judentum, das Christentum, auch der Islam sieht Abraham als Stammvater. Und Hagar war so eine Frau, wie gesagt, die war auf der Ersatzbank, die war eine Sklavin von Sarah. Sarah war die erste Frau, also die richtige Frau von Abraham. und war eigentlich eine Sklavin oder man könnte eben sagen, so etwas wie eine Zweitfrau oder Nebenfrau. Das gab es ja im Orient durchaus und gibt es ja bis zum heutigen Tag auch in manchen Ländern. Und die Geschichte war nun so, manche von euch kennen die sicher, dass Gott Abraham jetzt eine Verheißung, ein Versprechen gemacht hat, nämlich ein großes Volk zu werden, also in hohem Lebensalter noch viele Nachkommen zu bekommen. Also so viele übrigens wie die Sterne am Himmel. Das ist eine ganze Menge. Es gibt so schöne Kinderbibeln, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ich glaube von Kees de Kort, wo dann so Abraham dargestellt ist, so mit viereckigem Kopf, wie die da immer so sind. Und dann mit ganz vielen Sternen da oben. Also so viele Nachkommen sollte Abraham bekommen. Er sollte Erzvater, Vater eines großen Volkes werden. Und jetzt war es nun so, naja, die Verheißung, dieses Versprechen ließ so allmählich auf sich warten. Und man wurde so langsam ungeduldig. 10 Jahre gingen ins Land und nichts passierte. Und was ist nun mit dem Versprechen? Und so, ja, wie gesagt, wurde man langsam ungeduldig und dann hat Sarah vorgeschlagen, das gab es damals durchaus auch, so im Sinne der Familienerhaltung, seine Frau Hagar zu nehmen und mit ihr, ich sag mal so, der Verheißung etwas auf die Sprünge zu helfen, könnte man vielleicht sagen, ne? Und gesagt, getan, Hagar wurde schwanger und dann begannen die Konflikte. Es gab ja eine, zumindest so wie das in der Bibel dargestellt, eine Dreierkonstellation, Abraham, Sarah und Hagar. Und Hagar war nun schwanger und so beschreibt das die Bibel übrigens, dass Hagar nun die Frau war, die dann gesagt hat sozusagen zu Sarah, Edge, guck mal, ich bin schwanger. Also im Grunde auch nicht so besonders gut von ihr. Aber es gab Konflikte, so wie das in Dreierkonstellationen da manchmal auch schnell ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr früher mal so mit 3 Freunden oder zu dritt unterwegs gewesen seid. Ist manchmal gar nicht so leicht, weil manchmal guckt einer so in die Röhre. Die einen oder die anderen sind die besten Kumpels und einer ist so das dritte Rad am Wagen. Fünfte sagt man ja eigentlich, aber in dem Fall ist es ein 2-räderiges Auto. In diesem Beispiel. Ja, aber ihr versteht, was ich meine. So Dreierkonstellationen sind nicht immer so einfach. Und jetzt war es nun Hagar, die so ein bisschen auftriumphiert hat. Aber Sarah hatte ja nun, eigentlich ein bisschen mehr Macht, kann man sagen. Sie war die Hauptfrau von Abraham. Und so schickte Sarah die Hagar wortwörtlich in die Wüste, kann man sagen. Und da in der Wüste, in dieser Wüstensituation, da kommt es zu dieser interessanten Gottesbegegnung für Hagar. Ich finde das eine total spannende Geschichte, weil im Grunde kommt Hagar ja gar nicht so besonders gut dabei weg. Sie spielt ja, wie gesagt, auch mehr so eine Nebenrolle. Und trotzdem ist sie die Frau, der Gott dort begegnet und wo sie zu dieser besonderen Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung kommt und wo dann unsere Jahreslosung steht und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Eigentlich eine total spannende Geschichte. Ich möchte sie uns trotzdem noch einmal so aus der Bibel lesen. Ihr habt sie jetzt schon mal so die erste Schablone. Aber ich lese sie uns noch einmal aus der Bibel. 1. Mose 16 steht diese ganze Geschichte. Ist nur ein Ausschnitt, also wie das mit Hagar nachher weitergeht und so, das kann ich heute alles nicht erzählen. Aber ich möchte auf diesen Ausschnitt heute mal eingehen und finde den besonders spannend auch zum Jahreswechsel. Ihr werdet das gleich sehen. Hagar und Ismael. Sarah, Abrams Frau, er heißt hier noch Abram übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, der kriegt später noch den Namen Abraham im Zuge seiner Verheißung. Sarah, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Da nahm Sarah, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. So schnell geht das, ne? Finde ich immer toll, wie das in der Bibel steht. Er ging zu Hagar und sie ward schwanger. Ja. Bei Adam heißt es übrigens, Adam erkannte sein Weib. Zack, und schwanger. Ja. Und nun, als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarah sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarahs Magd. Jetzt tolle Frage. Wo kommst du her und wo willst du hin? Lasst euch diese Frage mal kurz auf der Zunge zergehen. Ich finde die total spannend. Wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden. Du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und jetzt kommt unser Vers. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wow, ich habe noch keine Predigt zu dem Text gehört und ich fand das total spannend, da mal so ein bisschen nachzulesen. Das ist so die ganze Geschichte, also keine sehr einfache Geschichte, muss man sagen, aber ich finde trotzdem eine total spannende Geschichte von einer Person, ja, die oft gar nicht so im Mittelpunkt steht, quasi, wie gesagt, die Person eher so von der Ersatzbank. Ich habe hier so die zwei Verse mal dicker gedruckt, auf die ich so ein bisschen eingehen werde. Ich habe auch nur zwei Gedanken heute dazu mit so ein bisschen Unterpunkten. Der erste Gedanke ist, übrigens habt ihr hier nochmal das Bild, genau, da seht ihr, dass der Engel wohin weist? Zurück. Genau, sagt, geh zurück. Einmal ganz spannend, ne? Ganz gut dargestellt. Ich habe einen ersten Gedanken: Die Begegnung mit Gott gibt Zukunft. Und da möchte ich gerne mal so auf die beiden Fragen eingehen, die der Engel hier stellt. Denn ich finde, die sind ja echt total spannend. Habt ihr es noch im Ohr? So die ersten Fragen, die beiden Fragen, die der Engel stellt, als er Sarah hier in Hagar in der Wüste trifft, bei der Wasserquelle, verstoßen, schwanger, auf der Flucht, kommt der Engel und stellt zwei Fragen. Und diese zwei Fragen lauten: Woher kommst du? Und wohin gehst du? Genau. Woher kommst du und wohin gehst du? Eigentlich total elementare Fragen, würde ich mal sagen. Denn das sind ja Fragen, die eigentlich ja uns alle betreffen, ein Stück weit. Woher kommst du? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir? Das Zweite, das wohin gehst du, das kennt ihr vielleicht auch auf Latein. Wer weiß, wie es auf Latein heißt? Quo vadis, genau. Die Lateiner unter uns, die kennen das. Wir haben gestern so gewitzelt über Altsprachen. Ich musste ja auch altsprachliche Sachen lernen. Und das ist dann komisch, wenn man mit dem Griechisch, was ich gelernt habe, dem Altgriechisch heute in Griechenland ein Taxi bestellen würde. Das wirkt dann so ein bisschen komisch, wenn ich dann sage: Holder Wagenlenker, nächste Gasse rechts oder so. Ja, aber ne, das sind diese alten Sprachen. Quo vadis kennt ihr vielleicht aus Asterix-Heften oder aus irgendwelchen Sandalenfilmen. Wohin gehst du? Zwei existenzielle Fragen. Die erste Frage: Woher kommst du? Ich gehe mal davon aus, dass Gott in der Form des Engels hier natürlich wusste. Steht ja auch so da. Aber er stellt ihr trotzdem diese Frage. Und diese Frage kann sich natürlich beantworten und sagt: Ja, ich bin aus dem Hause von Abraham und Sarah. Ich bin die Magd, ich bin geflohen, bin jetzt schwanger und es gibt Konflikte. Bei der zweiten Frage wird es schon so ein bisschen schwieriger. Die Frage, wohin gehst du? Tja, wohin geht Hagar? Tja, sie hockt hier erstmal an diesem Brunnen in der Wüste und sie weiß eigentlich nicht, wohin. Sie kann diese Frage eigentlich nicht beantworten. Die erste Frage, woher kommst du, woher kommen wir, na, können wir vielleicht ein Stück weit beantworten. Aber wohin gehen wir? Was kommt im nächsten Jahr für uns? Das können wir so gar nicht sehen und auch gar nicht beantworten. Und sie beantwortet das hier auch nicht, sondern der Engel gibt ihr im Grunde hier ein Versprechen, auch eine Verheißung. Und er sagt ihr im Grunde, wo es lang geht für sie. Und was sagt er ihr? Geh wieder zurück. Auch nicht so einfach, oder? Alles wieder auf Null. Wieder zum Startpunkt zurück. Geh wieder zurück und demütige dich unter deiner Herrin. Wow, was ein Job jetzt für die Hagar, ne? Zurückzugehen in die alte Situation. Demütige dich unter deiner Herrin. Zurückgehen, demütigen, sich vielleicht entschuldigen. Das sind ja so Dinge, die fallen uns ja, glaube ich, auch nicht immer so leicht, oder? Wer entschuldigt sich gerne? Keiner. Manche Leute können sich auch nicht entschuldigen. Gibt's auch. Denen fällt das unheimlich schwer, weil sich entschuldigen setzt ja voraus, dass man eine Schulderkenntnis hat. Und wer keine Schulderkenntnis hat, der entschuldigt sich auch nicht. Der sieht ja auch keinen Grund dazu, sich zu entschuldigen. Ne? Aber hier, das ist der Job, den Gott jetzt der Hagar gibt. Er zeigt ihr den Weg, wie eben auf dem Bild. Geh zurück und entschuldige dich. Das ist echt nicht so einfach. Und ja, dann erklärt der Engel aber noch etwas weiter und sagt im Grunde, er verspricht dir etwas und er sagt nämlich, wenn du das tust, dann werde ich dich auch zu einem großen Volk machen. Dich und dein Sohn Ismael, hier in diesem Fall. So ganz rund läuft das dann, glaube ich, nicht. Also hier steht, er soll so ein bisschen wie ein Wildesel sein. Also da gibt es so ein paar Stichworte hier, dass das mit dem Ismael nicht so ganz rund läuft. Aber immerhin bekommt Hagar hier das Versprechen, dass auch sie, ganz ähnlich wie Abraham, und Isaak später auch zu einem großen Volk werden wird. Und das ist ja von daher ganz interessant, auch nur nebenbei, dass die Muslime sich ja heute aus dieser Linie von Ismael her verstehen. Für sie ist Abraham und Ismael, ist das diese Linie. Und die Juden später verstehen sich dann eher und natürlich unter Isaak, dem leiblichen Sohn von Sarah. Aber beide bekommen die Verheißung, hier von Gott ein großes Volk zu werden. Da können wir nichts gegen sagen. Die bekommen beide diese Verheißung und beide beziehen sich auch auf Abraham später als ihren Stammvater. Übrigens heißt Hagar, sie war ja eine Ägypterin außerdem, der Gott so begegnet ist, müssen wir auch sagen. Hagar heißt übersetzt die Fremde. Und Ismael heißt Gott, der hört. Also ich schätze, über diese Jahreslosung wird man in vielen Gottesdiensten Predigten über Fremde hören, die Gott auch ansieht. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt hier drin. Und ich habe mal von irgendeinem Prediger gehört, wenn man die Fluchtgeschichten aus der Bibel rausstreichen würde, hätte man eigentlich nur zwei Buchdeckel. Da bleibt nicht viel. Auch hier, Hagar eine, die flüchtet. Aber Gott ermutigt sie hier und gibt ihr Zukunft, wie das hier im ersten Gedanken ist. Die Zukunft sieht aber so aus, dass sie hier erstmal zurückkehren soll und sich demütigen soll. Und dann gibt es das Versprechen, auch ihre Nachkommen werden zu einem großen Volk werden. Ich habe eine Auslegung dazu gelesen von einem Theologieprofessor, den ich noch nicht kannte, aber der hat einen schlauen Satz gesagt. Thomas Neumann heißt er, um das Zitat mal anzugeben. Der hat die Geschichte von Hagar mal so gedeutet und hat gesagt, Hagar ist die erste Frau der Bibel, die einer rettenden Gottesbegegnung gewürdigt wird. Die erste Frau der Bibel, die einer rettenden Gottesbegegnung gewürdigt wird. Und jetzt geht's weiter. Und sie ist die einzige Frau, die von Gott selbst Väterverheißung erfährt. Das ist doch mal ein interessanter Gedanke für einen Theologen. Nur falls jemand da interessiert ist. Väterverheißung. Also normalerweise redet man immer von den Erzvätern. Und hier ist es eine Frau, Hagar, die genau diese gleiche, von der Form her auch diese gleiche Verheißung bekommt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Eine Frau, die eine Väterverheißung bekommt. Klingt ein bisschen paradox. Müsste man sagen, Mutterverheißung, eine Erzmutter. Aber das fand ich mal ganz interessant. Das Versprechen klingt ganz ähnlich wie bei Abraham. Aber was ich sagen möchte, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, durch dieses Versprechen kommt es im Grunde bei Hagar zu einer ganz neuen Gotteserfahrung und Gottesbegegnung. Also Gott zeigt sich ihr. Übrigens ist es hier ja Gott, der initiativ wird. Es ist nicht Hagar, die hier betet am Brunnen, sondern Gott kommt und sieht sie, diese ägyptische Magd, schwanger, aufmüpfig, muss man dazu vielleicht auch noch sagen, und hier gerade in der Wüste mittellos. Und Gott ist ein Gott, der sie sieht. Und das erfährt sie hier. Und das ist so was Spannendes, dass sie das hier so erfährt, dass Gott ihr Zukunft gibt. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, nämlich Gott bekommt von Hagar einen neuen Namen. Das heißt hier nämlich, von nun an nannte sie ihn, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist wie ein neuer Name, den sie bekommt. Also da genau steht jetzt unsere Jahreslosung. Übrigens am Ende ist es ja auch nochmal so, dass man diesen Brunnen auch dann Brunnen des Lebendigen nannte, der sie sieht. Übrigens ist das heute so, ich weiß nicht, ob ich da später noch drauf komme, nee, aber es ist so, dass dieser Brunnen auch heute noch Pilgerort für viele Muslime ist. Dieser Brunnen von Hagar. So wichtig spielt die Hagar da eine Rolle in dem Glauben. Bei uns, wie gesagt, eher eine Nebenrolle. Also genau da steht unsere Jahreslosung an diesem Brunnen. Eine verzweifelte, vorher aufmüpfige Frau, die Frau von der Ersatzbank, die Gott diesen neuen Namen gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein zweiter Gedanke, ich habe ja gesagt, es gibt heute nur zwei. Die Begegnung mit Gott ändert die Verhältnisse. Und da würde ich sagen, eben in zweierlei Weise. Und zuerst verändert diese Begegnung natürlich das Verhältnis von Hagar zu Gott. Vielleicht hat sie auch das erste Mal so ein richtiges Verhältnis jetzt als ägyptische Frau. Sie hat vermutlich von Abraham auch manches mitgekriegt. Abraham war ja in dem Sinne jetzt auch eigentlich noch kein Jude, oder das jüdische Volk begann ja erst mit ihm. Das ist ja erst so der Start. Aber vielleicht hat sie jetzt da auch das erste Mal wirklich so eine Beziehung zu Gott entwickelt. Das Erste, sie erlebt hier ganz existenziell, dass Gott sie in dieser Wüstensituation, dass er sie dort sieht, dass er mit ihr spricht. Und sie spürt es, ja, eigentlich war Gott immer schon da und er ist auch jetzt da und er wird auch weiterhin mit mir da sein. Er hat mich gesehen und er wird mich auch weitersehen. Und er zeigt mir einen Weg auf, wohin es mit mir gehen soll, und er gibt mir eine Verheißung für die Zukunft. Und es ist spannend, so aus dieser Erfahrung, dass Gott so ist, kriegt Gott eigentlich hier einen ganz neuen Namen für sie. Also es ist ja eigentlich aus einer Erfahrung, das ist ja meist so diese, man spricht so auch von Hoheitstiteln, die Jesus zum Beispiel auch bekommt in der Bibel, der Retter, der Messias, der Gesalbte und so. Das entspringt ja aus einer Erfahrung. Und hier aus dieser Erfahrung kommt auch dieser neue Name her, du bist ein Gott, der mich sieht. Also von diesem einmaligen Akt, von diesem Erleben, dass Gott da ist, kommt es eigentlich zu einer neuen Wesensbeschreibung. Ja, so ist Gott. Er ist nicht nur einmal so, er hat mich nicht nur damals gesehen, sondern er ist ein Gott, der mich sieht. Und er ist ein Gott, der uns sieht. Darauf dürfen wir uns auch verlassen, dass er nicht nur die Hagar sieht, sondern dass er auch uns sieht. Und zwar nicht so, wie ein Polizist vielleicht alles sieht, was nicht so gut läuft, sondern man kann das, vielleicht hat das der ein oder andere auch mal gehört als Kind, den Spruch, also ich kenne das auch, der liebe Gott sieht alles. Ist ja nicht so einfach manchmal so, dieser Vers. Ne? Der liebe Gott sieht alles, aber das kann einen sogar prägen im Gottesbild. Hier kann man das auch übersetzen, du bist ein Gott, der mich sieht oder der mich ansieht. So wie wenn zwei Menschen sich ansehen. Wenn ein Vater sich über den Kinderwagen beugt und das Kind und der Vater sich gegenseitig ansehen. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Gott sieht uns an, er nimmt uns wahr, auch in unseren Verhältnissen. Und hier bei Hagar, erst aufmüpfig, dann schwanger auf der Flucht in der Wüste, erst einmal gar keine guten Verhältnisse. Aber diese Begegnung, die verändert zunächst einmal natürlich das Verhältnis von Hagar zu Gott. Es ist ja hier von einem Ich und Du die Rede, ne? In unserer Losung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist etwas ganz Persönliches. Gott wird zum Du. Du bist ein Gott, der mich sieht und der meine Verhältnisse kennt, der mich ansieht, der mich wahrnimmt. Und das ist sicherlich die erste wichtige Veränderung, die hier geschieht, wo wir sagen können, ja, die Begegnung mit Gott ändert die Verhältnisse. Erstmal das Verhältnis von Hagar zu Gott, dann aber auch eben natürlich, sie geht zurück. Ist auch etwas, was sich jetzt wieder verändert. Und zwar muss man hier mal sagen, tja, sie geht zurück in die gleichen alten Verhältnisse. Also Gott hat da nicht gleich alles gesagt, jetzt breite ich den roten Teppich aus, jetzt ist alles anders. Nein, sie muss genau da wieder hin zurück, in diese Dreierbeziehung zu Abraham und Sarah, wo die Konflikte wahrscheinlich auch vorprogrammiert sind. Sie muss zurück in die gleiche Situation, aber es gibt einen Unterschied. Sie geht jetzt als Veränderte zurück. Sie geht als Veränderte zurück. Sie hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sie geht als Veränderte in diese alten Verhältnisse zurück. Und das kann auch etwas verändern. Auch an den Verhältnissen. Es ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wer sich damit so auskennt, mit diesen systemischen Modellen, die heute so überall mal so kursieren. So beim Coaching gibt es da so Sachen oder auch in Unternehmen oder auch bei Familien hat man manchmal so jetzt heute das Verständnis, dass es wie so ein System ist. Also nur ein Beispiel, wenn ein kleines Kind verhaltensauffällig ist, dann wird man nicht in erster Linie nur das Kind therapieren, sondern man wird gucken, was ist denn da mit den Eltern. Also man guckt sich das System an. Also das sind einfach viele Aspekte. Natürlich hat das Kind vielleicht auch gewisse Veranlagungen, aber man guckt das ganze System eigentlich heute an und guckt, wo kann man ansetzen, um etwas zu verändern. Ähnlich ist das auch in Betrieben. Man versteht das ja heute so als ein System. Jeder ist so vom Bild des Uhrwerks, keiner kennt mehr ein Uhrwerk heute, ne? Aber das waren alle Smartwatch. Aber das war ja so mit Zahnrädern früher und jeder ist so ein Zahnrad und wenn ein Zahnrad raus ist, dann funktioniert das System ja schon mal nicht. Oder wenn ein kleines Zahnrad eine Zacke mehr hat, dann funktioniert das System auch nicht. Und so sagt man, ja, manchmal kann man so an Systemen auch so kleine Dinge ändern, das wirft vielleicht manchmal ein bisschen was durcheinander, aber es kann auch manchmal sehr heilsam sein, ne, wenn so ein System gerade Probleme bereitet. Da muss man ja gucken, wo kann man ansetzen. Und manchmal hilft so eine kleine Veränderung am Zahnrad. Und das wollte ich jetzt als Beispiel nehmen dafür, dass Hagar als Veränderte in dieses alte System geht. Es kann sich auch dann in diesem System etwas verändern. Sie geht als eine hinein, die weiß, Gott sieht mich, Gott gibt auch mir Zukunft. Und auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, was wird mit diesen Verhältnissen. Ich muss wieder in das Alte zurück. Hier hat sie auf jeden Fall, muss sie das Vertrauen haben, ja, dass Gott auch hier bei ihr ist. Das darf natürlich jetzt nicht dazu führen, dass man jedes Missverhältnis erduldet. Dazu fordert uns die Bibel ja auch nicht auf, sondern auch mal Dinge anzusprechen. Aber hier geht es darum, ja, nicht um irgendwie was positiv zu sehen, wenn man sagt, ja, sie geht es als Veränderte da an das Alte, sondern die Umstände bleiben erstmal so, da kann sie vielleicht auch erstmal gar nicht viel dran schrauben, aber sie weiß jetzt, da ist ein Gott, der mich sieht. Es ändert wahrscheinlich zuerst gar nicht mehr so die Situation, aber es ändert auf jeden Fall auch Hagars Verhältnis zu dieser Situation. Die Begegnung mit Gott gibt Hoffnung und Zukunft. Die Begegnung mit Gott kann auch Verhältnisse ändern. Also meine Beziehung zu ihm und meine Sicht auch auf die ganz persönlichen Verhältnisse. Woher kommst du und wohin gehst du? Das sind so die beiden Fragen, die hier eigentlich so am Anfang stehen, die so der Katalysator sind, die das bei ihr auslösen. Diese beiden Fragen hat der Engel Gottes Hagar gestellt. Woher kommst du und wohin gehst du? Und das sind ja Fragen, ich fand, die sind für so einen Jahreswechsel ja eigentlich auch sehr treffend. Deshalb habe ich gedacht, es ist doch gut, das am Jahreswechsel mal zu bedenken. Woher kommen wir? Was war alles im Jahr 2020? Für mich war es nicht nur einfach. Ich hatte zwei längere Krankheitsphasen. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen auch was Belastendes, was Unschönes. Trauer, Streit, Seuche, der Krieg. Was war 2020? Vielleicht auch gute Dinge. 22, Entschuldigung. Ja, ich bin, nicht, dass ihr denkt, ich habe die Predigt 2020 gehalten. Nein. Und das andere ist, dabei bleibt es nicht. Also ne, woher kommen wir? Da können wir natürlich dann auf die Sachen gucken und sagen, oh, war echt schwierig oder na, das eine oder andere war auch ganz gut. Nein, er eröffnet uns eine Zukunft mit diesem Vers, ich bin der Gott, der euch sieht, könnte er uns auch so zusprechen. Und er fragt auch nach dem, wohin? Wohin willst du? Er eröffnet uns eine Zukunft, manchmal vielleicht gar nicht so sehr eine ganz neue Situation, aber er kann uns auch als Veränderte in diesen alten Situationen gebrauchen, weil er ein Gott ist, der uns sieht. Amen.